Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mit dabei ist Christoph. Hallo Christoph.
Einen wunderschönen guten Tag, Birgit.
Heute widmen wir uns wieder dem Thema Versicherungen. Das heißt, wir haben ja schon so einige Artikel zu verschiedenen Begriffen rund um das Thema Versicherungen veröffentlicht. Heute gesellt sich ein weiterer dazu und es geht um das Thema Rentenfaktor. Das ist quasi wie so ein kleines Versicherungs-ABC, was wir hier machen, damit du dann auch deinen eigenen Versicherungsvertrag verstehst. Genau, das heißt, wir schauen uns heute konkret an, was ist der Rentenfaktor, was sagt er aus, welche verschiedenen Rentenfaktoren gibt es, dann, ja, was ist ein guter Rentenfaktor, gibt es einen guten Rentenfaktor und was bedeutet das auch auf die Gesamtheit deines Versicherungsvertrags, wenn es darum geht, ja, lohnt sich der Versicherungsvertrag oder lohnt er sich vielleicht nicht? Dann fangen wir mal an. Was ist überhaupt ein Rentenfaktor?
Rentenfaktor ist ja relativ zügig erklärt. Ich habe ja, wenn ich eine Rentenversicherung habe, dann zahle ich dort ein und baue Kapital auf. So, und dann kommt irgendwann die Phase, wo ich das Geld vielleicht verrenten lassen will. Also Beispiel, ich habe eine Riester-Rente, dann zahle ich da ein und mit 67 geht die irgendwann in die Auszahlungsphase. Und dann stellt sich ja die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Euro in dieser Riester-Rente drin habe, wie viel Rente kriege ich für die 10.000 Euro? Und genau an diesem Punkt kommen dann Rentenfaktoren ins Spiel. Wenn die Versicherung zum Beispiel einen Rentenfaktor von 25 ansetzt, dann sagt mir die 25, dass ich je 10.000 Euro angespartes Kapital 25 Euro Rente im Monat erhalte. Das heißt, bei 10.000 Euro zu verrentendes Kapital in meinem Vertrag kriege ich bei einem Rentenfaktor von 25 25 Euro Rente pro Monat. Und bei einem Rentenfaktor von 30 kriege ich 30 Euro Rente pro Monat.
Genau, und dann steht ja im Vertrag noch der aktuelle Rentenfaktor oder manchmal steht da auch ein garantierter Rentenfaktor. Was kann ich damit anfangen?
Genau, also der aktuelle Rentenfaktor gibt immer an, wie hoch der Rentenfaktor unter den aktuellen Rechnungsgrundlagen der Versicherung wäre. Also die haben ja aktuelle Sterbetafeln, aktuelle Rechnungszinsen, also der dann sagt, wie viel Zinsertrag, so ein Vertrag erwirtschaftet und so weiter und so fort. Und unter den aktuellen Annahmen, also dem Ertrag, den der Versicherer aktuell erwirtschaftet, unter den Sterbetafeln, also Sterbewahrscheinlichkeiten, wie alt wären die Menschen in meinem Kollektiv im Schnitt, kann der Versicherer dann einen aktuellen Rentenfaktor berechnen. Der aktuelle Rentenfaktor könnte jetzt zum Beispiel 27 sein und der garantierte Rentenfaktor vielleicht nur 20. So, der garantierte Rentenfaktor sagt mir dann, dass sollten sich die Rechnungsgrundlagen verschlechtern, also der Versicherer weniger Zinsen erwirtschaften als aktuell kalkuliert, sich die Lebenserwartung der Menschen verändern in Zukunft, dann kann der Versicherer maximal die Rente auf diese 20 Euro je 10.000 Euro reduzieren. Der garantierte Rentenfaktor kann aber auch 21, 21,5, also das ist jetzt nur ein Beispiel. Der garantierte Rentenfaktor soll also wie so eine Art Untergrenze darstellen. Wichtig da zu wissen ist, dass ein garantierter Rentenfaktor nicht immer wirklich garantiert ist. Manche Versicherer lassen sich da oder viele Versicherer lassen sich da ein Hintertürchen offen. Nämlich steht dann in Versicherungsbedingungen häufig, dass wenn dann ein unabhängiger Treuhänder dem Versicherer bestätigt, dass sie nicht in der Lage sind, die garantierte Rente zu erbringen, dann dürfen die Rente absenken. So. Also auch garantierte Renten sind häufig nicht garantiert. So, also wir haben die Schreiben auch da, wo Versicherer unseren Mandanten dann schon geschrieben haben, mit irgendwelchen, die alte Bestandsverträge mitbekommen haben, wo dann der Versicherer geschrieben hat, lieber Kunde XY, wir senken Ihre garantierte Rente. So, das ist natürlich dann sehr, sehr paradox, wie kann man eine Garantierente senken, aber es ist möglich. So. Also das sollte man wissen, dass so eine wirkliche Garantie schwierig ist. Es gibt dann noch Versicherer, die verzichten von sich aus auf dieses Recht der Anpassung des Rentenfaktors. Auch das ist dann schwierig. Also dann ist es für den Versicherer noch schwieriger, das zu ändern. Aber wenn der Versicherer wirklich in finanzielle Schieflage geraten würde, kann die Finanzaufsicht immer noch sagen, lieber Versicherer, mir ist egal, was du in die Versicherungsbedingungen reingeschrieben hast, bitte senke deine Renten, weil ansonsten alle Versicherte ein Problem haben. Das ist auch aus meiner Sicht gar nicht so negativ jetzt zu bewerten, wenn so ein Hintertür schon offen ist. Negativ ist für mich eher zu bewerten, dass die Versicherer mit Garantien um sich werfen und dann man eigentlich, wenn man es genau betrachtet, das relativ weiche Garantien sind teilweise. es ist ja sinnvoll, dass der Versicherer einen Spielraum hat, dass wenn sich seine finanzielle Lage verschlechtert, dass er dann halt weniger auszahlt. So, weil in dem Moment, wo er sich das nicht mehr leisten kann, eine gewisse Rentenhöhe auszuzahlen, das kann ja jeder an sich selber denken, wenn ich 10.000 Euro auf dem Konto habe, aber 11.000 Euro ausschütten muss, gibt es halt ein Problem. So, und in dem Moment macht es ja Sinn, wenn der Versicherer dort die Flexibilität hat, vielleicht das nach unten anzupassen. Also es gibt sowohl Pro-Argumente für solche Garantien als auch dagegen. Also jetzt, was diesen Verzicht auf dieses Anpassungsrecht der Versicherer angeht. Also man könnte jetzt auch zum Beispiel argumentieren, dass wenn ein Versicherer sagt, ich verzichte auf das Recht, im Notfall diesen Rentenfaktor anpassen zu können, dass er dann nicht so flexibel ist, wenn er an finanzielle Schwierigkeiten gerät, was er dann auch wieder nicht im Interesse der Versicherten ist. Aber es ist trotzdem ja im Prinzip schön, so einen garantierten Rentenfaktor zu haben, weil man weiß, ab der Grenze wird es für den Versicherer schwieriger, das Ganze nach unten anzupassen. So. Aber das wäre dann der Unterschied, war ja die Frage, garantierter aktueller Rentenfaktor. Aktueller Rentenfaktor gibt die aktuellen Rechnungsgrundlagen für den Rentenfaktor quasi wieder. Der sagt, unter aktuellen Bedingungen wäre der Rentenfaktor 25 und der garantierte Rentenfaktor dann, wenn sich die Bedingungen verschlechtern, können wir maximal auf 20 runter, außer wir machen von unserem Anpassungsrecht Gebrauch oder die Finanzaufsicht sagt, wir müssen reduzieren.
Kann man eigentlich sagen, welcher Rentenfaktor ein guter Rentenfaktor ist? Also wenn ich jetzt einen Vertrag habe mit einem Rentenfaktor, einem garantierten Rentenfaktor von 25, ist der dann gut oder ist der schlecht?
Naja, wir haben Altverträge von Mandanten, die hier sind mit einem Rentenfaktor von 45 oder sowas in Ruhestand gegangen. Das heißt, die haben je 10.000 Euro irgendwie 45 oder 50 Euro bekommen. Das war so der Extremfall. Ich glaube, da waren wir fast bei 50. Ja. Heute sind wir da eher so, wenn wir neue Verträge abschließen, unter der 30er-Marke. Mhm. Ich habe schon Verträge, da war ein garantierter Rentenfaktor von 15 drin. Das ist dann komplett witzlos. Also kann ich ja jeder selber ausrechnen, wenn ich wirklich einen Rentenfaktor von 15 von der Versicherung bekomme und dann je 10.000 Euro 15 Euro bekomme, dann sind das im Jahr jetzt nicht besonders viel. Kann ja mal 12 mal 15, sind wir bei 180, 180 durch 10.000, sind wir bei 0,018, dann ganze mal 100, das ist eine Verzinsung von 1,8%. So. Und jetzt muss ich mir überlegen, dass wenn ich jetzt von einer Versicherung eine Rente bekomme, am Ende das Kapital eigentlich weg ist, wenn ich keine Rentengarantie zahle oder sonst irgendwas habe. Wenn ich das Geld jetzt nehmen würde und auf ein Tagesgeldkonto parke, dann kriege ich wahrscheinlich auch diese 1,8% noch irgendwie zusammen, zumindest aktuell. So, was ich damit sagen will, ist, dass, und daran scheitert es halt oft, wir vergleichen ja häufig Rentenversicherungen mit Depotanlagen etc. pp., dann auch im Ruhestand, wie sich das entwickeln würde, wenn man im Depot eine Entnahme macht im Vergleich zu einer Rentenversicherung. Und häufig scheitert es dann bei den Versicherungen in der Rentenphase, weil einfach die Rentenfaktoren so niedrig geworden sind, dass sich das im Vergleich zu einer selber verwalteten Anlage etc., dass also eine Anlage ohne Versicherungsmantel sich das häufig nicht mehr ausgeht, weil die Rentenfaktoren einfach so niedrig sind. Nicht immer, aber häufig können wir das schon beobachten. Was ist aktuell ein guter Rentenfaktor? Ich sage mal, alles, was in die Richtung 30 geht, ist aktuell okay. So, viel mehr als 30 kriegt man heute gar nicht mehr, wenn man einen neuen Vertrag abschließt. Ja, 27, es hängt aber auch ganz stark davon ab, ob ich als junger Mensch dann so einen Vertrag abschließe oder als älterer Mensch. Da können die Rentenfaktoren nochmal unterscheiden, aber viel weiter als über 30 kommt man heutzutage nicht. Wichtig ist aber, dass man diesen Rentenfaktor nicht alleine losgelöst sehen sollte, wo spielt der Rentenfaktor eine große Rolle bei allen Verträgen, wo die Verrentung quasi ein Muss ist. Zum Beispiel bei einer Rürup-Rente, die dann zwangsläufig in die Verrentung kommt, dann will ich dann schon, dass da ein ordentlicher garantierter Rentenfaktor dann auch drin ist, weil ich ja so ein Stück weit dran gebunden bin, was der Versicherer mir dann mit, wenn ich jetzt beispielsweise mit 67 in Ruhestand gehe und da habe da 200.000 Euro drin und er gibt mir einen Rentenfaktor von 10, so, dann habe ich auch nichts gekonnt, dass da 200.000 Euro drin liegen. Aber wenn ich da schon weiß, okay, ich kriege mindestens einen Rentenfaktor von 30 beispielsweise, wenn ich einen richtig guten erwischt habe aktuell, dann weiß ich halt, dass ich da schon eine relativ anständige Rente rausbekomme aus den 200.000. Also da bei solchen Verträgen, wo man das Kapital nicht auszahlen kann, hat der Rentenfaktor eine relativ große Bedeutung. Wenn ich jetzt an normale private Rentenversicherungen denke, wo ich problemlos dann auch irgendwann das Kapital auszahlen kann, da habe ich ja immer dann die Wahlmöglichkeit, will ich das Angebot der Versicherung annehmen oder lasse ich mir das Geld auszahlen? Wichtig ist auch zu verstehen, dass der garantierte Rentenfaktor nochmal, das ist die Untergrenze und am Ende guckt der Versicherer mit Rentenbeginn, wie sind die aktuellen Rechnungsgrundlagen und wird in der Regel häufig auch was über diesen Rentenfaktor geben, über diesen garantierten, zumindest wenn er relativ niedrig ist. Wenn ich natürlich einen hohen Rentengarantiefaktor drin habe, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich viel mehr bekomme, relativ niedrig dann auch wieder. So viel Realismus sollte dazugehören.
Genau, du hast auch nochmal gesagt, es macht einen Unterschied, ob man jetzt jung oder alt ist. Was genau meinst du damit?
Also es macht einen Unterschied dahingehend, dass ein 60-Jähriger einen anderen Rentenfaktor kriegt als ein 28-Jähriger.
Also wenn ich jetzt mit 60 einen Versicherungsvertrag abschließe, dann habe ich tendenziell eher einen schlechteren Rentenfaktor als jetzt, wenn ich
30 Genau, davon würde ich in aller Regel ausgehen, einfach weil der Versicherer, dem ist ja glasklar, dass wenn ein 60-Jähriger einen Versicherungsvertrag, der verrentet werden soll, abschließt, dass der wahrscheinlich gesund ist. So, und wenn ich jetzt als 18-Jähriger einen Rentenvertrag abschließe, dann ist noch nicht klar, ob ich gesund in Rente komme. So, also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir zwischendurch irgendwas passiert und ich halt eher in der durchschnittlichen Lebenserwartung liege von meinetwegen 84 oder sowas. Die Chance ist viel, viel höher, als wenn ich einen 60-Jährigen habe, der bei mir einen Rentenvertrag abschließt, weil wer schließt einen Rentenvertrag mit 60 ab? Jemand, der denkt, der ist noch ein paar Jahre da. Das heißt, je älter ich bin, umso schlechter wären tendenziell die Rentenkonditionen, die ich dann auch zur Verfügung gestellt bekomme, wenn ich einen Vertrag neu abschließe. Ansonsten sollte aber der Rentenfaktor nur ein Auswahlkriterium von so einer Versicherung sein, weil es spielt natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle, wie viel Geld dann mit diesem Rentenfaktor verrentet wird und wie viel Geld dann da ist, hängt unter anderem davon ab, welche Anlagestrategie kann ich dort reinwählen, wie hoch ist die Kostenbelastung des Vertrages. Das wären so die ganz harten Kriterien, die wirklich ganz essentiell sind. Und dann gibt es natürlich noch in Bedingungswerken Unterschied bei den Versicherern, wie flexibel ich da zum Beispiel Auszahlungen, Zuzahlungen etc. tätigen kann. Das wären dann so weichere Kriterien, aber die Kostenbelastung, die Anlageauswahl und auch die Bonität des Versicherers spielt natürlich auch eine Rolle. Ich will ja keinen Versicherer haben, der kurz vor dem finanziellen Tod steht. Genau, weil ich sag mal, Verträge, die ich mit einem Versicherer abschließe, die laufen ja meistens ein paar Jahre, Jahrzehnte. Also der Rentenfaktor sollte niemals alleiniges Entscheidungskriterium sein.
Genau, wir haben ja auch schon Beiträge zum Thema Effektivkosten von Versicherungen mit dabei oder auch zur Frage Bruttopolice oder Nettopolice. Das sind ja auch alles nochmal Faktoren, die auch auf lange Frist besonders große Auswirkungen haben. Verlinken wir auch mit im Podcast. Ansonsten, genau, stellt sich noch die Frage, wie alt muss ich denn werden, damit sich mein Vertrag lohnt? Wenn ich so meinen Rentenfaktor dort stehen habe, ich sehe jetzt, okay, mein Rentenfaktor ist jetzt 25. Wie alt muss ich werden, damit ich dann sagen kann, das ist ein guter Rentenfaktor?
Ja, also was man ein bisschen ins Verhältnis setzen muss, ist immer, dass es gibt ja immer so Schocknachrichten dann in Nachrichten. Ich muss 98 werden, damit sich mein Riester-Vertrag lohnt und sowas. Das ist schon blöd, ja. Aber was man beachten muss, ist, dass private Rentenversicherung, das ist so ein bisschen das Problem von freiwilligen Versicherungssystemen, dass sich dort Menschen tümmeln, die überwiegend gesund sind. Das ist das, was ich vor uns angesprochen habe. Das heißt, in freiwilligen Systemen müssen Versicherer, ich sag mal, niedrigere Renten kalkulieren als in Pflichtsystemen, wo alle drin sind. Also ich nehme jetzt mal die Deutsche Rentenversicherung Bund. Sobald ich angestellt bin, zahle ich dort halt ein, egal ob ich gesund bin, krank bin und nur 5 Jahre lebe und aber noch da 3 Jahre davon arbeite, dann zahle ich trotzdem in die Rentenversicherung ein, obwohl mir das ja selber gar nichts bringt. Das heißt, die Risikodurchmischung ist in so einem Pflichtsystem natürlich viel, viel besser als in so einem freiwilligen System, sodass diese freiwilligen Systeme immer relativ niedrige Rentenfaktoren im Vergleich zu Pflichtsystemen vielleicht haben. So, das sollte man da immer so ein bisschen im Hinterkopf mit haben. Und wie alt muss ich werden, damit sich sowas lohnt? Dann gibt eine ganz einfache Rechnung. Also ich weiß ja, dass ich, also die Frage könnte dann sein, wann habe ich, wenn ich jetzt 30.000 Euro verrente, wann habe ich zumindest mal die 30.000 Euro wieder? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rentenfaktor von 25 hätte, dann kann ich einfach Rentenfaktor von 25, der sagt ja, dass ich je 10.000 Euro 25 Euro bekomme. Dann nehme ich 10.000 Euro, rechne die durch 25, durch 12 Monate und dann weiß ich, wie viele Jahre ich warten muss, bis das Ganze wieder draußen ist. Das Geld nehme ich 33,33 Jahre, was jetzt relativ lang wäre wahrscheinlich für die durchschnittliche Lebenserwartung. Also wenn ich mit 67 starte, habe einen Rentenfaktor von 25, dann muss ich schon mal mindestens
100 werden.
100 werden, damit sich das Ganze, das Geld wieder, ja, wieder draußen ist.
Ja.
Und das ist schon sportlich. Genau. Also das ist aber auch nicht die einzige Rechnung, die ich anstellen sollte. Also wir machen das ja wesentlich, die Gesamtschau ist dann wesentlich komplexer. Da habe ich dann nämlich, also da muss ich steuerliche Aspekte berücksichtigen. Also ich zahle ja auf viele Rentenzahlungen am Ende auch Steuern. Wenn ich jetzt die Rürup-Rente nehme, zahle ich Steuern drauf. Das spielt dann mit eine Rolle, wie attraktiv so ein Konstrukt ist. Und die Alternative ist ja vermutlich nicht, dass ich das Geld auszahle und aufs Girokonto lege, sondern ich würde es dann von mir aus auf ein Tagesgeldkonto, auf ein Festgeld oder ein Depot einzahlen und habe dann Opportunitätskosten in Form von entgangenen Anlagemöglichkeiten, die ich alternativ in Anspruch nehmen könnte. Das heißt, was wir in der Praxis machen, ist, wir nehmen so einen Vertrag, gucken, wie viel Steuern von so einer Rentenzahlung noch weggeht, wie viel Krankenkasse vielleicht noch wegnehmen und vergleichen das dann mit einer Alternativanlage. Und dann kann ich eigentlich erst wirklich sagen, okay, ab Zeitpunkt X rechnet sich so ein Vertrag. Und das wäre jetzt, wenn ich jetzt diese 33,33 Jahre nehme, wahrscheinlich viel, viel später, weil alternativ würde ich das Geld ja rausnehmen und dann noch verzinst irgendwo hinlegen, so dass ich mehr als diese 10.000 Euro zur Rente eigentlich zur Verfügung habe, weil diese 10.000 Euro in dieser Zeit noch Erträge erwirtschaften können. Also die Wahrheit ist dann deutlich komplexer. Und dann muss ich ja auch, wenn ich jetzt quasi mit 30 zum Beispiel vor der Frage stehe, stelle ich so einen Vertrag ab, dann muss ich erst die Sparphase vergleichen mit einer Alternativanlage. Also wie ist dann meine Vertragsleistung zu Renteneintritt? Da haben zum Beispiel betriebliche Altersversorgung oder sowas, da sieht dieser Betrag immer erstmal sehr, sehr groß aus, weil es natürlich alles Bruttobeträge sind. Im Vergleich zum Beispiel so eine Depotanlage, die ich dann mache, aber dann in der Rentenphase kann das dann halt schnell kippen, wenn dann von dieser betrieblichen Altersversorgung noch Krankenkasse, Pflege, Steuern weggehen und dann der Rentenfaktor relativ niedrig sind, kann es halt sein, dass die Depotanlage, obwohl ich die ganze Zeit aus dem Netto bedient habe, also aus versteuertem Einkommen, am Ende trotzdem die Nase vorn hat. Genau, also so pauschal, der Rentenfaktor ist gut, der ist schlecht, hat man ja schon gesagt, ist es nicht ganz so einfach. Die Frage ist auch immer, welche Alternativen habe ich zur Verfügung? Genau.
Genau. Beispielrechnung haben wir auch wieder in den Textbeitrag gepackt, damit es noch anschaulich nachvollziehbar ist. Ansonsten haben wir das Thema für heute erstmal umfassend besprochen.
Sehr gut.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.